Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem europapolitischen Podcast Götterfunken. Das ist schon die 23. Folge von unserem Podcast-Format und wir haben ja letzte Woche uns ein wenig mit den Wahlergebnissen in MV beschäftigt und wollen uns diese Woche einmal ein wenig anschauen, was jetzt eigentlich genau in Brüssel passiert, nachdem die Europawahl stattgefunden hat. Mein Name ist Finn, ich bin hier beim EEZ Rostock und wir machen europapolitische Bildung und versuchen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen über die ganzen verschiedenen und teilweise komplizierten Sachen, die da in Brüssel passieren und in der EU.
Ich bin Nele, ich arbeite auch hier beim EEZ in Rostock und ich steige jetzt eigentlich auch direkt mal ein ins Thema. Und zwar stellt sich als allererste große Frage für die neue Legislaturperiode, wie die Fraktionen sich zusammenfinden. Also es gibt ja, ich glaube, 7 verschiedene Fraktionen im Europaparlament, die wir auch schon öfter mal erwähnt oder erklärt haben. Und jetzt werden sozusagen neue Fraktionen eventuell gebildet, beziehungsweise die schon bestehen, werden eigentlich auch meistens erhalten und finden sich dann wieder neu zusammen. Und das Ganze begann praktisch direkt nach der Wahl. Also am Sonntag war ja der Wahlabend und am Montag danach fängt sozusagen direkt dieser Prozess an, wo die ganzen Abgeordneten und Vorsitzenden der Fraktionen dann wieder ins Gespräch kommen und dann gucken, wie die Fraktionen sich zusammenfinden. Und es gibt da dann auch schon die ersten Treffen der gewählten Abgeordneten mit den jeweiligen Parteien. Und das Ganze ist natürlich für einige Parteien dann auch mehr oder weniger interessant. Also zum Beispiel für die CDU, das ist total klar, dass die wieder in die EVP eintreten, also die Fraktion der Europäischen Volksparteien, in die konservativen Christdemokraten sozusagen. Also das ist jetzt keine große Frage. Die sind da ja auch immer die stärkste Kraft in dieser Fraktion. Und auch im gesamten Parlament. Von daher ist das klar, dass die wieder dahin gehen. Das gleiche Spiel bei der SPD. Die werden auch wieder bei den, bei S&D, bei den Sozialdemokraten eintreten. Die FDP bei den Liberalen, bei Renew Europe. Und dann natürlich gilt das gleiche auch für die Linke, die bei der Linksfraktion dann sind, und die Grünen bei den Grünen. So viel dazu. Aber da gibt's natürlich auch so ein bisschen, Postengerangel. Also geht's natürlich auch drum, neue Mitglieder zu gewinnen eventuell. Also ein relativ aktuelles Beispiel jetzt bei dieser Wahl ist, dass es in Ungarn eine neue Oppositionspartei gab, die jetzt das erste Mal bei dieser Wahl angetreten ist und die auch relativ, viele Stimmen so aus dem Stand geholt haben. Also die haben insgesamt 7 Sitze bekommen. Und da gibt's natürlich jetzt die Frage, okay, in welche Fraktion werden diese 7 Abgeordneten jetzt aufgenommen? Und Manfred Weber von der deutschen CSU, der ja den Vorsitz der EVP innehat, der möchte diese neue Partei aus Ungarn gerne in seine Fraktion mitholen, was natürlich bedeutet, dass die dann nochmal ein paar mehr Sitze bekommen und dann entsprechend auch mehr Macht im Parlament sozusagen ausüben können. Interessant ist dieses ganze diese ganze Fraktionsbildung natürlich auch für die AfD. Ich glaube, das haben ja viele in den Medien auch mitbekommen. Und ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch schon erwähnt, die wurden ja aus der ID-Fraktion, also aus den identitären Demokraten, sozusagen rausgeworfen aus dieser Fraktion. Und das bedeutet natürlich, dass die AfD jetzt erstmal analog wie die Linken und BSW im Deutschen Bundestag einfach nur als Gruppe im Europäischen Parlament auftreten, weil Maximilian Krah, der ja mit seinen doch recht kritischen Äußerungen gegenüber den Verbrechen der SS zur Zeit des Nationalsozialismus sich nicht gerade Freunde in Europa gemacht hat, und natürlich im Hintergrund dazu, die SS hat natürlich vor allem in Italien, aber auch in Frankreich grauenhafte, unmenschliche Verbrechen begangen zu dieser Zeit. Und da war die Reaktion der französischen rechten Parteien, also RN von Marie Le Pen, als auch aus Italien von Meloni, natürlich recht klar, dass die gesagt haben, okay, nee, wir schließen jetzt die AfD aus der ID-Fraktion aus. Also vor allem aus Frankreich, weil Italien, die sind, glaube ich, in der EKR. Aber Le Pen hat halt gesagt, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, auch im Hinblick auf die Parlamentsauflösung und die ganzen Neuwahlen, die jetzt in Frankreich stattfinden, möchte man sich da natürlich jetzt nicht, so schlechte Publicity und so problematische Aussagen irgendwie mit ins Boot holen.
Ja, man will nicht riskieren, dass das da irgendwie den Wahlkampf in Frankreich ein bisschen beschädigen könnte für RN, für das Rassemblement National. Es gibt ja in Frankreich neue Wahlen, da Macron als Reaktion auf das aus seiner Sicht schlechte EU-Wahlergebnis
die Nationalversammlung aufgelöst hat.
Ja. Genau, die französische Nationalversammlung.
Und die Reaktion der AfD, um das vielleicht noch kurz einzuschieben, die haben jetzt Krah nach der Wahl auch wieder aus ihrer Partei, oder eben als aus dem Europaparlament ausgeschlossen.
Also nicht aus dem Europaparlament, aber aus ihrer Gruppe im Europaparlament. Also er ist Abgeordneter im Europaparlament, aber er ist jetzt ohne seine AfD-Kollegen sozusagen ein Einzelkämpfer, weil die AfD ohne ihn gehofft hat, wieder in die ID-Fraktion reinzukommen. Genau. Ja, gehen wir aber einmal weiter zum Bündnis Sahra Wagenknecht, weil das ist jetzt eigentlich auch eine ziemlich spannende Frage. Wir haben ja schon einmal ein bisschen darüber gesprochen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht so ein bisschen teils linke und rechte Positionen verknüpft, also rechte Gesellschaftspolitik und linke Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Und da ist natürlich die Frage, welche Parteien in Europa tun das auch und wo kann man da irgendwie Partner finden, um gemeinsam in einer Fraktion dann sich für diese Themen sozusagen einzusetzen, ne? Und da hat das Bündnis Sahra Wagenknecht einfach ja drei Optionen. Die erste Option wäre Fraktionslosigkeit. Das ist natürlich die am wenigsten attraktivste, weil man ja die Vorteile, die man durch die Mitgliedschaft in einer Fraktion bekommt, die möchte man natürlich ja in Anspruch nehmen können. Und die zweite Möglichkeit wäre dann, dass man einfach zum Beispiel einer bestehenden Fraktion beitritt. Da würde dann, ja, wenn man jetzt an die The Left, also die linke Fraktion im Europaparlament denkt, ja, da kommt direkt so das Problem auf, okay, da sitzt auch die Deutsche Linkspartei, von der man sich ja mit großem, ja, Tamtam sozusagen verabschiedet hat und die eigene Partei gegründet hat, weil ja viele, die beim Bündnis Sahra Wagenknecht sind, vorher in der Linkspartei waren. Und auch ein Co-Vorsitzender dieser Fraktion, das ist Martin Schildewan, der ist von der deutschen Linken. Also ja, das ist natürlich fragwürdig, ob die dort aufgenommen werden würden und auch fragwürdig, ob die das überhaupt wollen würden, ne? Und da wären dann diese ganzen Streitpunkte, die es vor Sahra Wagenknechts Austritt aus der Linkspartei gab, die wären dann ja natürlich dann in dieser Fraktion, würden die dann halt wieder aufs Neue bestehen sozusagen, ne? Ja, andere Möglichkeit wäre dann vielleicht die EKR-Fraktion. Das ist, um das noch einmal einzuordnen, das sind die Europäischen Konservativen und Reformer. Das ist eine Fraktion, wenn man das im deutschen Parteienspektrum sich anschaut, die stehen so ein bisschen zwischen CDU und AfD. Und da gibt es auch einige Parteien, die so ein bisschen eine ähnliche Kombination teilweise haben. Zum Beispiel die polnische Peace-Partei ist dort in dieser Fraktion drinne. Die wurde ja jetzt in Polen abgewählt, aber das ist eine Partei, die hat zum Beispiel in Polen das Kindergeld eingeführt, also teilweise linke Wirtschaftspolitik gemacht, aber, und das haben ja bestimmt auch viele über Polen mitbekommen, eine sehr rechte Gesellschaftspolitik. Abtreibung ist ein Thema bei der Partei, da sind die dagegen und auch gegen Migration und so weiter. Also ein, zwei Parallelen gibt es da schon zur Sahra Wagenknecht-Partei. Der große Streitpunkt wäre dann natürlich Frieden und Konflikt, also Ukraine-Krieg und Umgang mit Russland und so weiter. Die polnische Peace-Partei hat da eine klare Meinung, wie man mit Putin umgehen muss und ist natürlich auch sehr pro-ukrainisch eingestellt und unterstützt die Ukraine mit oder hat die Ukraine sehr unterstützt, auch als sie noch die Regierung gestellt hat, und das wäre dann natürlich ein Streitpunkt. Und auch wenn man sich jetzt das Spitzenpersonal vom Bündnis Sahra Wagenknecht anguckt, Fabio De Masi, ein sehr bekannter Wirtschaftspolitiker, der sich da im linken politischen Bereich einen Namen für seine Wirtschaftskompetenz gemacht hat, wenn man den jetzt in eine, also könnte ich mir persönlich auch schwer vorstellen, dass der sich in einer Fraktion wohlfühlt, wo das Wort konservativ im Namen mit drinne steckt. Genau, also die NATO wäre da zum Beispiel so ein Problem oder so ein Diskussionspunkt. Ja, dann bleibt halt eigentlich nur die, wenn man diese beiden ersten Optionen nicht möchte, bleibt natürlich nur die dritte Option, und das wäre, dass man eine eigene Fraktion bildet. Und dafür braucht man 23 Abgeordnete und EU-Parlamentarier, also aus 7 verschiedenen EU-Ländern. So, wenn man sich jetzt anschaut, das Bündnis Sahra Wagenknecht hat 6 deutsche Abgeordnete und repräsentiert dann natürlich nur ein Land, bräuchte man noch 17 andere Abgeordnete aus insgesamt 6 verschiedenen Ländern, ne? Und der Traum einer eigenen Fraktion, der ist schnell geträumt, aber auch schnell ausgeträumt. Also ob das wirklich klappt, das ist schwierig. Und ja, da werden wir gespannt bleiben müssen, was sich da so innerhalb des nächsten Monats ergibt. Und vielleicht erwartet uns da eine Überraschung. Aber das ist, um einmal so ein Beispiel zu geben, das, was jetzt so passiert und was da verhandelt wird in Brüssel. Es geht viel um diese Fraktionen und um diese Vorteile, die man durch eine Mitgliedschaft in einer Fraktion hat.
Also ich glaube, das ist so ein sehr spannendes Feld bei diesem ganzen Thema Fraktionsbildung, Fraktionszusammenfindung. Ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele Kleinparteien. Also wir haben die ja auch mal in einer Podcast-Folge alle miteinander so ein bisschen verglichen und vorgestellt. Als Beispiel natürlich recht präsent Volt. Die haben ja auch einen rechten Wahlerfolg so hingelegt jetzt für das neue Parlament?
Sie haben ganze 3 Abgeordnete in Deutschland bekommen, also 3 Mandate, und sie treten ja europaweit an, und in den Niederlanden haben sie noch 2 bekommen, also 5 insgesamt.
Und dahingehend ist es natürlich auch ganz spannend, dann zu gucken, wo Volt sich dann irgendwo auch verortet. Also gerade verhandeln die sowohl mit der Grünen Fraktion als auch mit den Liberalen von Renew Europe. Und das ist eben auch noch ein bisschen offen, wo die sich dann verorten. Aber da haben die relativ gute Chancen, würde ich mal aus dem Bauch weg jetzt sagen, dass die ja auch eine Fraktion finden, wo die dann ganz schön auch dazu passen. Für die kleineren Parteien, also die so 1 oder 2 Abgeordnete haben, wie zum Beispiel die Partei, die ÖDP, die Familienpartei, Tierschutzpartei und so weiter, die wirklich ja dann eben nur mit einer Person beispielsweise vertreten sind, für die ist es natürlich total schwer, ja, da eine passende Fraktion zu finden, wenn die jetzt meinetwegen auch so ein bisschen so ein Nischenthema haben. Und ja, generell ist es aber auch ein bisschen schwer, so genaue Informationen darüber zu finden, wer da jetzt mit wem in Verhandlungen geht oder Gespräche führt.
Ja, das liegt einfach daran, das sind natürlich Kleinparteien, und da ist das journalistische Interesse oder das auch in das Interesse halt Artikel darüber zu schreiben jetzt nicht so groß, und deshalb müssen wir da eigentlich einfach warten, bis das dann am Ende entschieden ist, weil wenn man da jetzt nicht gerade Kontakte in die jeweiligen Parteien hat, dann ist das schwer, da Infos zu finden. Und ich weiß nicht, ich glaube, die ÖDP, die war auch bei den Grünen mit dabei. Ja. Also die werden sich das schon irgendwie einsortieren, aber das werden wir dann erst wahrscheinlich rausfinden, wenn das dann soweit ist, wo die sich einsortieren.
Also ich glaube, Nico Semsrott von der Partei, die Partei, der war ja auch bei den Grünen in der Fraktion mit drin. Von daher, da ist ja auch recht alles offen, wo die sich dann ansiedeln. Was natürlich ein Vorteil ist, für so kleine Parteien oder eben für 1 oder 2 Abgeordnete einer großen Fraktion anzugehören, die haben einfach dadurch mehr Einfluss, denen steht viel mehr Geld zur Verfügung und damit ja auch ein Stück weit Macht. Wenn man ja in einer Fraktion ist, hat man auch automatisch halt mehr Mitarbeiter, die dann natürlich helfen bei Gesetzesvorschlägen, also wie das ausgearbeitet wird, die schreiben dann auch Reden mit und so weiter oder bereiten irgendwelche Standpunkte vor. Das ist natürlich eine ganz andere Ressource, die man dann auf einmal hat, wenn man Teil einer Fraktion ist. Man hat dann auch einen besseren Zugang zu Ausschüssen, um da dann eben auch mehr die Politik mitzubestimmen, um im Endeffekt natürlich dann auch bessere Chancen zu haben, zusammen etwas zu erreichen und die eigenen Ziele und Ideen, die man politisch verfolgt, dann auch irgendwie umzusetzen und zu erreichen.
Und es gibt auch mehr Redezeit zum Beispiel für die einzelnen Abgeordneten. Also die Fraktionslosen im Europäischen Parlament bekommen deutlich weniger Redezeit zur Verfügung als die Fraktionen, ne? Also um es einfach so zusammenzufassen, es bietet sehr, sehr viele Vorteile, in einer Fraktion zu sein, ne? Es gibt natürlich auch Nachteile, weil man natürlich auch ein bisschen dann an die Fraktion gebunden ist, aber im Allgemeinen bietet es hauptsächlich Vorteile. Ja, dann kommen wir einmal zu der Plenarsitzung. Also wann treffen sich denn in Straßburg? Treffen die sich meistens zum ersten Mal, also die konstituierende Sitzung heißt das, vom Europäischen Parlament, die findet am 16. Juli in Straßburg statt, und damit beginnt dann auch die neue Wahlperiode, und das ist dann auch so ein bisschen der Stichtag für die Fraktionen, weil da dann die Fraktionen der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Parlaments ihre Fraktionsnamen, ihre politische Erklärung und ihre Zusammensetzung vorlegen müssen. Und dann entscheidet sich das, oder dann werden wir zumindest die finalen Zugehörigkeiten der einzelnen Parteien sehen, und dann werden wir zum Beispiel die Frage beantwortet bekommen, ob das Bündnis Sahra Wagenknecht es geschafft hat, eine eigene Fraktion aufzustellen, oder ob sie fraktionslos sind oder, ne?
Was auch in diesem ganzen Zeitraum damit passiert, also ab dieser konstituierenden Plenarsitzung und so in den ersten 3 Tagen, also vom 16. bis 19. Juli, da geht dann auch das ganze Geschacher, sag ich mal, um die Spitzenposition los. Also du hast ja eben schon erwähnt, die Position des Präsidenten des Europäischen Parlaments, gerade bestreitet dieses Amt der Roberta Metsola, also eine Frau, die wird es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Von daher, das sind so diese ganzen Posten, die neu besetzt werden müssen. Und neben diesem Amt wird auch eine neue Europäische Kommission gewählt. Und deren Spitzenposten müssen natürlich dann auch wieder besetzt werden. Dazu zählt unter anderem natürlich recht präsent, ich glaube, das ist ja auch ein Amt, was am meisten mit in den Medien auftaucht, die Kommissionspräsidentin, also gerade Ursula von der Leyen. Die leitet sozusagen die Kommission, die ja Gesetzesvorschläge ins Parlament einbringt. Also die Kommission ist ja somit ja das große exekutive, ausführende Organ der EU und schon sehr, sehr dolle wichtig in dieser Verbindung. Das ja bleibt, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es spannend bleibt, ist es relativ wahrscheinlich, dass Ursula von der Leyen dieses Amt auch wieder bestreiten wird. Aber ja, was sonst noch neu besetzt wird, ist eben Präsident des Europäischen Rates auch. Also der Europäische Rat ist sozusagen das Gremium, in dem sich alle Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder, der Mitgliedstaaten ja regelmäßig treffen und beraten.
Also so Olaf Scholz, genau. Donald Tusk aus Polen, Macron, ne?
Meloni, so, ne? Also die kommen da alle zusammen und da gibt's halt auch einmal so einen Präsident, eine Spitze, sag ich mal, der dann eben auch neu besetzt werden muss. Ein weiteres recht bedeutendes Amt ist der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, auch ja Chefdiplomat der EU, kann man so sagen.
Ja, es wird auch neu besetzt, ja. Und dann gibt's noch innerhalb vom Parlament einige Posten, die da vergeben werden. Die werden dann natürlich innerhalb des Parlaments vergeben, Parlamentspräsidentin, und dann gibt's da noch ganze 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten. Und wie ja schon auch erwähnt mit den Fraktionen, die Ausschüsse, da werden auch halt die Mitglieder, wer da in welche Ausschüsse geht und wer da Vorsitzender von den Ausschüssen wird, das wird da auch alles dann bei den ersten Sitzungen mit verteilt, ne? Und das passiert dann vom 16. bis 19. Juli. Dann kommen wir einmal zum Postengeschacher sozusagen zurück, nämlich die Spitzenposten. Also die Verhandlungen dafür, wer da nominiert wird und wer dann da im nächsten Monat dann möglicherweise gewählt wird auf diese oder in diese Posten, das hat natürlich jetzt schon begonnen. Und die Präsidentin der Kommission, die kann von den Regierungschefs vorgeschlagen werden und braucht dafür eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, 15 Länder, also 15 Regierungschefs, die 65% der Bevölkerung repräsentieren, und die können zusammen abstimmen, um einen Vorschlag zu machen, den dann das Parlament wählen oder nicht wählen kann. Heißt, wenn jetzt Ursula von der Leyen wieder vorgeschlagen wird für das Amt der Präsidentin, dann muss man schauen, dass sie dafür eine Mehrheit dann auch anschließend im Europäischen Parlament bekommt, ne? Ja, und da hat dieses erste Treffen, um dann da auszuloten, wer das werden kann bei diesen, besonders auch bei diesen drei großen Posten, die Nelly erwähnt hatte, da war das erste Treffen am Montag, den 17. Juni. Und die nächste Runde dort ist der EU-Gipfel am 27. und 28. Juni. Das Parlament muss dann die Präsidentin und die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, muss das Parlament bestätigen, und den Vorsitzenden oder den Präsidenten des Europäischen Rates. Da braucht der Rat das Parlament nicht. Ergibt ja auch Sinn, das ist ja irgendwie so deren Präsident. Da, das können sie selber wählen ohne das Parlament. So, und wenn die Staats- und Regierungschefs es schaffen, sich zügig zu einigen, sage ich jetzt mal, oder in absehbarer Zeit zu einigen, dann ist in Mitte Juli, also nächsten Monat, Mitte Juli, ist dann diese erste Möglichkeit, dass das gewählt wird, also dass die Präsidentin gewählt wird vom Parlament. Sollte man sich bis dahin nicht einigen können, dann ist da die nächste Gelegenheit Mitte September nach der Sommerpause.
Ich glaube, ich habe da vor ein paar Tagen auch in den Nachrichten was zugesehen, dass da auch schon unter Druck dran gearbeitet wird, weil natürlich aufgrund der ganzen geopolitischen Lage mit verschiedenen, ich sag mal, Krisenherden, sei es jetzt halt der Russland-Ukraine-Krieg und so weiter, dass natürlich wichtig ist, dass die EU als funktionierendes Organ ja auch ja bestehen bleibt und auch arbeitsfähig ist. Von daher ja sind die wohl auch sehr bemüht, das in sozusagen in dieser ersten Wahl dann auch abzuschließen. Aber wir werden sehen. Kommen wir noch mal ein bisschen zu den Personalvorschlägen. Also wie gesagt, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus Deutschland gehört der CDU an. Nochmal kurz als Wiederholung. Ja, genau. Und die wird sozusagen wahrscheinlich vorgeschlagen und das Parlament, wie wir gerade erklärt haben, wählt es dann, sagt entweder ja oder nein. Und das natürlich war ja auch in den Medien, dass sie, war ja beim letzten Mal, bei der letzten war schon so ein bisschen knapp, dass sie da diese Mehrheit bekommen hat. Und natürlich versucht sie sich jetzt die ganzen Stimmen, das ist ja die letzten Wochen und Monate schon gelaufen, auch von anderen Parteien aus anderen Ländern zu sichern. Also dass zum Beispiel auch Abgeordnete von der EKR, also zum Beispiel halt von Melonis Partei aus Italien, dann eben für Ursula von der Leyen in diesem Präsidentinnenamt stimmen. Ja, das ist dann halt viel miteinander reden und ja, irgendwie in Übereinstimmung kommen.
Da ist auch Manfred Weber, der Fraktionschef von den Konservativen, also von der Europäischen Volkspartei, der ist da auch eine wichtige Figur, der da schauen muss, dass wenn Ursula von der Leyen nominiert wird, dass er es schafft, ihr dann auch eine Mehrheit sozusagen zusammenzusuchen. Und da ist dann natürlich die Frage, wer dann Teil dieser Mehrheit ist und auf wen man dann dort angewiesen ist, ne?
Vielleicht noch ganz kurz zum Amt des Präsidenten des Europäischen Rates. Also das, ja, als heißer Kandidat gilt sozusagen Antonio Costa aus Portugal, ein Sozialdemokrat, damit auch sozusagen die verschiedenen großen Parteifamilien, also die stärksten Kräfte auch in diesen hohen Ämtern wieder gespiegelt werden, hat man dann hier eben höchstwahrscheinlich einen Sozialdemokraten an der Spitze. Aktuell macht das noch, oder in den letzten 4 Jahren hat das gemacht, der Belgier Charles Michel, ein Liberaler. Ja, genau, das vielleicht noch dazu.
Dann noch einmal das andere Amt, Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Da ist die aktuell, ja, was man so in den Medien liest, die Kandidatin, die estnische Premierministerin, die zu den Liberalen gehört, also zu Renew Europe im Europäischen Parlament. Und die wird da als Möglichkeit gehandelt, ne? Und aktuell macht das noch der spanische Sozialdemokrat Josep Borrell. Den kennen vielleicht einige den Namen vom Hören auch so ein bisschen. Und was so ein bisschen vielleicht auch noch inoffiziell Teil von diesen Verhandlungen ist, was aber eigentlich nicht viel mit der EU zu tun hat auf dem Papier, aber wie das dann so ist bei diesem Postenverteilung, da geht es natürlich auch um Repräsentation. Jens Stoltenberg, der Norweger, der Generalsekretär der NATO ist, der möchte ja das Amt niederlegen und da geht es dann darum, also als Hintergrundinformation, dieses Generalsekretäramt der NATO, das wird eigentlich immer von einem Europäer besetzt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wer wird das? Und da ist es wohl so, dass es da so 2 Kandidaten oder mögliche Kandidaten gibt. Einmal den niederländischen Premierminister Mark Rutte, ein Liberaler. Und einmal Klaus Johannes, das ist der Präsident von Rumänien, ein Liberal-Konservativer. Und es ist wohl so, dass diese Entscheidung ein bisschen mit einbezogen wird in die Verhandlungen auch um diese EU-Spitzenposten, obwohl das natürlich auf dem Papier nichts miteinander zu tun hat. Aber da geht es natürlich um, wie sagt man das, um Repräsentation, ne? Also Klaus Johannes als Rumäne, ein Osteuropäer, der legt natürlich einen anderen Fokus oder hat natürlich auch ein anderes
Interesse an Russlandpolitik, würde ich jetzt
sagen. Ja, genau.
Mal ne?
Also Osteuropäer haben natürlich eine andere Prioritätensetzung als Südeuropäer. Um da jetzt ein Beispiel zu nehmen, ein wichtiges Thema, das viele Südeuropäer natürlich beschäftigt, ist die Migration übers Mittelmeer. Und dass man da eine Lösung, wie auch immer sie geartet ist, findet, die deren Situation verbessert. Und die Osteuropäer haben natürlich momentan, also da ist Migration natürlich auch ein Thema, aber da ist die Priorität eindeutig auf Russland und die Angst vor Russland und die Bedrohung durch Russland und der Ukraine-Krieg. Ne? Und da geht es dann so ein bisschen darum, dass man versucht, diese ganzen Interessen und dass man diese unterschiedlichen Prioritäten da auch berücksichtigt und deshalb wird das so ein bisschen inoffiziell als Teil der Verhandlungen mit benutzt sozusagen, ne?
Da kann man vielleicht auch ganz gut nochmal einen Bogen jetzt zum Anfang schlagen zu den Fraktionen, also bei diesem ganzen Streitthema, okay, wo liegen jetzt die verschiedenen Schwerpunkte, wie du gerade schon schön gesagt hast, ist es natürlich auch ganz spannend, wer jetzt wirklich die drittstärkste Kraft wird. Also wie ich vor ein paar Minuten schon erwähnt habe, diese ganzen hohen Ämter, Kommissionspräsidentin und so weiter, versucht man schon, dass das halt jetzt nicht aus einer Fraktion nur Mitglieder sind, sondern halt schon so die 3 stärksten Parteifamilien. Und gerade, wenn das jetzt so läuft, wie wir es gerade vorgestellt haben, haben wir da einmal halt die Konservativen, einmal die Liberalen und einmal die Sozialdemokraten. Und zum Beispiel die EKR, also diese Partei zwischen CDU und AfD, auch so rechtskonservativ verortet, die hätten theoretisch auch irgendwo die Möglichkeit, als drittstärkste Kraft ins Parlament einzuziehen, was natürlich für Meloni und ihre Partei die Tür öffnen würde, eventuell auch eins dieser höheren Ämter zu besetzen, was natürlich den Fokus eben dann zum Beispiel mehr auf Migrationspolitik in Südeuropa und so weiter lenken könnte. Aber das nur noch mal so ein bisschen als Einordnung, dass das schon auch sehr wichtig ist, wie diese Fraktionen sich dann zusammenfinden und ja, welche Fraktion dann eben die drittstärkste Kraft im Europaparlament wird.
Ja, ist dann halt auch Teil des mit den Spitzenposten auch von dem Fraktionsgeschacher, wenn man das jetzt so sagen möchte. Ne? Mhm. Und da ist die spannende Frage natürlich dann die drittstärkste Kraft und das könnte einfach auch die EKR werden, ja.
Gucken wir uns vielleicht auch nochmal ganz kurz an, was es neben diesen hohen Ämtern wie eben der Kommissionspräsidentin noch so gibt. Also bleiben wir jetzt einmal bei der Kommission. Da gibt es natürlich auch die verschiedenen Kommissare und diese Posten werden auch neu vergeben. Grundlegend ist es erstmal so, dass jedes EU-Land einen Kommissar sozusagen stellt, der oder die dann eben von der jeweiligen Regierung nominiert wird, damit halt jedes Land auch irgendwie ja angemessen vertreten ist in diesem EU-Organ. Natürlich Ausnahme Deutschland, weil Deutschland eben die Präsidentin gestellt hat und wahrscheinlich auch wieder stellen wird, was natürlich auch einmal eine ja, zeigt, wie viel Macht Deutschland halt auch hat in diesem, ja, in der EU, in diesem Gebilde, haben auch die meisten Abgeordneten und ja, bestreiten eben auch dieses sehr, sehr wichtige Amt der Kommissionspräsidentin. Von daher gibt es aber da eben keinen extra Kommissar. Und die Kandidierenden aus den verschiedenen Ländern für diese Posten müssen dann eben vor dem Parlament Rede und Antwort stehen. Und das wird immer so schön als das sogenannte Grillen auch bezeichnet, also wo dann die ganzen Abgeordneten auch ganz fiese Fragen stellen können zu allen verschiedenen Themen, damit die dann ja beweisen müssen, dass sie diesem Posten in der Kommission auch gewachsen sind.
Es sind natürlich nicht alle Parlamentarier, ne? Also da werden dann aus den Einzelfraktionen einige und dann von den Fraktionslosen noch einige und die dürfen dann halt Fragen stellen und die müssen darauf antworten, ne? Dass jeder weiß, wie Politiker Antworten manchmal sind, also das muss nicht heißen, dass da groß was bei rumkommt, aber sie müssen zumindest antworten. Mhm.
Und da kann natürlich eben nochmal so ein bisschen dann auch, sag ich mal, gestichelt werden und auf bestimmte wichtige Themen eingegangen werden. Aber um das nochmal abzuschließen, am Ende kann das Parlament aber nur über die Kommission als Ganzes abstimmen und sagen so, ja oder nein. Genau, aber ich glaube, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das war's schon mit dieser Folge. Es ist natürlich ein komplexes Thema und auch ein bisschen, man muss auch ein bisschen schauen, wie man da folgen kann. Aber wir hoffen, wir haben das irgendwie einmal so ein bisschen kurz gut erklären können, wie da die Posten neu verteilt werden und was da wichtig ist aktuell in Brüssel und was da so passiert. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick geben und dann wünschen wir eine schöne Woche. Ihr könnt natürlich gerne in den Shownotes euch unsere Internetpräsenz anschauen, unsere Internetseite und die sozialen Medien. Das ist natürlich alles verlinkt und dann sind wir aber auch schon soweit am Ende.
Dann bleibt uns nichts weiter über, um zu sagen, eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.